und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, vor kurzem haben die evangelische und die katholische Kirche die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vorgelegt. Da ist in einer demoskopischen Untersuchung sind sowohl aktive wie nicht aktive Kirchenmitglieder als auch Kirchenferne befragt worden. Aus den Ergebnissen für die gesamte deutsche Bevölkerung will man versuchen, Perspektiven für das Handeln der Kirchen abzuleiten. Ich finde solche Bemühungen, Meinungen zu religiösen Fragen zu erheben, einerseits sehr interessant und wertvoll. Die Studie zeigt auf, was Menschen glauben oder auch nicht glauben und wo die Kirche mit ihrer Verkündigung und ihrem Handeln vielleicht ansetzen kann. Andererseits scheint es mir aber nicht ausreichend, Menschen nach ihren Einstellungen zu fragen, wenn es darum geht, den geistlichen Kurs von Kirche und Gemeinde zu bestimmen. Meines Erachtens ist es da vor allem wichtig zu fragen, was der Jesus Christus über seine Gemeinde denkt, denn es ist seine Kirche, sein Leib. Besonders wegweisend finde ich die prophetischen Sendschreiben an 7 Gemeinden Kleinasiens in der Offenbarung des Johannes. Nachdem Johannes eine überaus beeindruckende Vision des Menschensohnes, ein alttestamentlicher Titel, den Jesus oft für sich verwendet, erfahren hatte, lässt der erhöhte Jesus Christus als Herr der Kirche den Apostel diese Schreiben mit konkreten Botschaften an 7 Gemeinden senden. Darin diagnostiziert und beurteilt der Herr und Richter Jesus Christus seine Gemeinden und gibt Weisungen. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollständigkeit und weist darauf hin, dass dieses Schreiben nicht nur an die 7 Gemeinden, sondern an die gesamte Kirche Jesu gerichtet sind. Das heißt, sie gelten auch für uns als Gemeinde heute. Sie enden alle mit der Bekräftigung: Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Schreiben zitieren viel das Alte Testament und sind deshalb nicht ganz leicht zu verstehen, also hören wir gut zu. Unser Predigttext enthält das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Er steht im 3. Kapitel der Offenbarung in den Versen 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand schließt auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Halte, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nach Nach der erwähnten großen Vision des Menschensohnes hört der zu Tode erschrockene Johannes folgende Worte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast. Da weiß sein Jünger Johannes, dass der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Jesus zu ihm spricht. Er versteht, Jesus Christus, der Gottessohn, beauftragt ihn als prophetischen Boten an die Gemeinden. Angesprochen werden die Gemeinden und besonders ihre Leiter. Entscheidend scheint mir der Absender der Sendschreiben, der den Schreiben göttliche Autorität verleiht. Deshalb gilt seine Aufforderung: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In dem Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia stellt sich der Absender vor als der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Seit den ersten Seiten der Bibel weiß man, dass Gottes ureigenste Eigenschaft Heiligkeit ist und dass er nur der Heilige selbst ist. Genauso kommt alle Wahrheit von Gott, dem Schöpfer, und er ist die Wahrheit und Wahrhaftigkeit selbst. Mit dem Hinweis darauf, dass er den Schlüssel Davids hat, nimmt Jesus Bezug auf eine Geschichte im Buch des Propheten Jesaja. Der Schlüssel Davids ist das Zeichen von Jesu unüberwindbarer Macht über Israel und die Welt. Dieser Herr Jesus Christus spricht zu seiner Gemeinde in Philadelphia und zu uns. Sie bekommt, wie sonst nur noch die Gemeinde in Smyrna, ein gutes Zeugnis von ihrem Herrn, während Jesus 5 anderen Gemeinden zum Teil deutliche Kritik sagt. Es war eine kleine Gemeinde von Christen in Philadelphia. Die Stadt war etwa 150 Jahre vor Christus gegründet worden und liegt ca. 120 Kilometer östlich landeinwärts vom Ägäischen Meer in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Damit liegt sie örtlich und zeitlich weit weg von der norddeutschen Großstadt Hamburg und der Marktkirche hier in Poppenbüttel heute. Damals befand sich die christliche Gemeinde in Philadelphia in heftiger Auseinandersetzung mit Vertretern der örtlichen Synagoge der Juden. Gerade in Zeiten wie heute, in denen Antisemitismus auch in Deutschland wieder stark in Erscheinung tritt, wären wir hier natürlich besonders aufmerksam, wenn das Sendschreiben von einer Synagoge des Satans und von Lüge spricht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es hier nicht um Antisemitismus oder dergleichen geht, denn Jesus lebte als Jude auf dieser Erde und sein Jünger Johannes war auch Jude, sodass Antisemitismus eigentlich nicht in Frage kommt. Worum geht es außerdem in diesem Streit zwischen christlicher Gemeinde und Juden? Unmittelbar vor dieser Stelle spricht Jesus davon, dass die philadelphische Gemeinde seinen Namen nicht verleugnet habe. Damit sind wir meines Erachtens am Kern, denn es geht um Jesus und die entscheidende Frage, ob er, der erwartete Christus bzw. Messias Israels, der Retter der Welt und der Sohn Gottes ist oder nicht. Das haben viele Juden verneint. Aber die Gemeinde in Philadelphia hat ein klares Bekenntnis für Jesus abgelegt. Am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus kulminieren die Auseinandersetzungen über die Bedeutung der Person Jesu von Nazareth zwischen Juden und Christen. Dabei haben Judenchristen ja lange als messianische Gruppe innerhalb des Judentums gelebt. Zuletzt aber trennen sich die Jünger Jesu und die Synagogen leider endgültig voneinander. Auch die Apostelgeschichte berichtet ja, dass Juden wegen christlicher Verkündigung an etlichen Orten zum Beispiel örtliche Behörden gegen Christen in Stellung brachten oder Volksmengen aufwiegelten. Zeitgleich ließen sich römische Kaiser aus Gründen der Machtabsicherung immer mehr als Götter verehren und verfolgten deshalb gern religiöse Gegner wie Christen. Ein paar Jahrzehnte nach dem Sandschreiben, im Jahr 155 nach Christus, erlitten in Philadelphia 11 Christen zusammen mit dem Bischof Polycarp den Märtyrertod, denn sie haben den Namen ihres Herrn Jesus weiterhin nicht verleugnet. Wir stehen heute als Markkirche ja bei weitem nicht in vergleichbaren Auseinandersetzungen und erst recht nicht unter Verfolgung. Höchstens müssen wir manchmal in einer Diskussion unseren Glauben vertreten. Weltweit sind Christen aber die am stärksten verfolgte Gruppe. Zu Recht wird an der Markkirche für verfolgte Christen gebetet. Obwohl der Herr bei seiner Gemeinde in Philadelphia nur eine kleine Kraft diagnostiziert, bleibt sie ohne Tadel. Er äußert, dass er sie liebt und vor ihr eine geöffnete Tür gegeben hat, die niemand schließen kann. Hier, wie an anderen Stellen, weist die geöffnete Tür darauf hin, dass der Herr mit großer Energie dabei ist, Menschen zu sich zu ziehen. Explizit sagt das Schreiben ja auch, dass er Juden, die in heftiger Gegnerschaft zur Gemeinde stehen, dazu bringen wird, sich zu bekehren. Ich denke, das Gemeindewachstum ohne Widerstand gibt es im Normalfall eher nicht. Der frühchristliche Theologe Tertullian formulierte als Erfahrung, das Blut der Märtyrer, also der Blutzeugen für Jesus Christus, ist der Same der Christen und der Kirche. Diese Erfahrung scheint sich auch heute in den Ländern mit großer Verfolgung zu bestätigen. Natürlich ist das kein Grund, Gegnerschaft zu suchen. Aber es könnte auch für uns Christen in Deutschland wieder einmal schwierige Zeiten kommen. Als Markkirchengemeinde dürfen wir meines Erachtens ebenso wie die Gemeinde in Philadelphia auf die Liebe unseres Herrn Jesus Christus vertrauen. Er hat sich aus Liebe für uns am Kreuz geopfert und möchte sein Auferstehungsleben in uns und seiner Gemeinde wirksam werden lassen, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Auch wenn wir als Markkirche manches zustande bringen und uns darüber zu Recht freuen, haben wir aber doch wohl nur wenig Kraft. Im Vergleich im frühen Mittelalter aber hatten Christen in Europa einmal die Energie und Vollmacht, das gesamte Abendland christlich zu prägen und eine christlich orientierte Kultur zu entwickeln. Heute aber gelingt es uns Christen nicht, unsere säkulare oder multireligiöse Umgebung geistlich im Sinne unseres Herrn umzugestalten oder zu prägen. Nicht in Hamburg und nicht in Poppenbüttel. Dass Jesus seiner Gemeinde in Philadelphia keinen Vorwurf macht wegen ihrer geringen Kraft, hat mich beruhigt. Der Herr liebt diese Gemeinde und unsere Markkirchengemeinde trotzdem. Allerdings sollten wir auch beachten, was Jesus an seiner Gemeinde in Philadelphia diagnostiziert und was er an ihr lobt. Worin ist die philadelphische Gemeinde ein Vorbild? Als erstes sagt der Herr über die Gemeinde in Philadelphia: Ich kenne deine Werke. Nicht ein Wort mehr dazu. Er weiß Bescheid über den Glauben, das Gemeindeleben und das Leben der Gemeindeglieder. Und zwar tiefgründiger, als wir es uns vorstellen können. Mir scheint diese knappe Aussage Jesu ähnlich der schwäbischen Spruch: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Die Christen in Philadelphia sind ihrem Herrn in guter Weise nachgefolgt. Ich denke, dass auch viele von uns sich bemühen, Jesus im Heiligen Geist treu nachzufolgen. Vielleicht müssen wir manchmal hier oder da etwas Kirchtumdenken überwinden. Zweitens bestätigt Jesus den Christen in Philadelphia, dass die Gemeinde sein Wort bewahrt hat und seinen Namen nicht verleugnet hat. Dies ist Vorbild für uns, Jesu Wort zu bewahren und seinen Namen nicht zu verleugnen. Geistlich und theologisch klar in den Fußstapfen Jesu zu bleiben, ist sicherlich nicht immer einfach. Die Bewahrung von Gottes Wort braucht Herz und Verstand und einiges Bemühen um Durchblick. Wir vertrauen dem lebendigen, dreieinigen Gott, wie wir ihn durch Jesus im Heiligen Geist kennengelernt haben. Wenn also andere, zum Teil wissenschaftlich auftretende Weltanschauungen behaupten, es gäbe keinen Gott, ist Widerspruch und Zeugnis unseres Glaubens und unserer Erfahrung gefragt. Wenn andere Religionen uns erklären wollen, dass unser Gottesbild nicht das Richtige und Jesus nur ein Prophet wäre, können wir das auch nicht einfach stehen lassen. Zwar wird auch in manchen christlichen Kreisen leider Lessings Ringparabel über die Gleichwertigkeit der Religionen in dem Stück Nathan der Weise für wichtiger gehalten als der im ganzen Neuen Testament bezeugte messianische universale Anspruch des Gottessohnes Jesus Christus. Aber das halte ich nicht für christlich. Wir sind Nachfolger Jesu von Nazareth, des Gottessohnes und Retters der Welt. Wenn bestimmte Theologien uns weismachen wollen, dass biblische Geschichten ausschließlich nur Narrative der Befreiung seien und deshalb von Gott eigentlich keine Wirkung zu erwarten wäre, dann ist meines Erachtens unser Zeugnis unserer Erfahrungen und unserer Umkehr zu ihm und unsere Befreiung von Sünde und Schuld erforderlich. Was wäre das im Übrigen für ein Gott, der Jesus nach der Kreuzigung nicht zu einem neuen leiblichen Leben auferwecken könnte, der Maria durch den Heiligen Geist nicht mit dem Gottessohn schwanger werden lassen könnte und dem Wunder unmöglich wären? Unser Glaube hat selbstverständlich Auswirkungen auch auf unser Menschenbild und unsere Ethik, ja auch auf unsere Sexualethik, selbst wenn wir uns damit schwer tun. Jesus weist bei seiner Erklärung, was Ehebruch ist, auf Gottes Ordnung des menschlichen Lebens durch die Schöpfung als Mann und Frau hin. Das hat für mich Bedeutung für unser Denken und Handeln. Übrigens greift auch Paulus in seinen Aussagen zur Prostitution auf Gottes Schöpfungsordnung zurück. Aber selbstverständlich müssen wir mit diesen Fragen seelsorgerlich umgehen und sie in Liebe und Wahrheit behandeln. Dazu brauchen wir Verankerung in dem vom Heiligen Geist inspirierten und von Menschen bezeugten Wort Gottes. In der Bibel finden wir die Weisung des Schöpfers zum Leben. Und wir schulden dieses Zeugnis dieser Welt in der Nachfolge des Heiligen und des Wahrhaftigen. Das Wort Jesu zu bewahren, meint aber andererseits auch kein Aufbewahren unseres Glaubens in Form von gut verpackten Glaubenssätzen, wie aus einer Konservendose und auch nicht wie aus einer Schatztruhe. Es geht nicht darum, nur die Bibel immer wortgetreu und vielleicht gar formelhaft zu zitieren oder ein Glaubensbekenntnis. Ihr wisst, dass mir die Bibel sehr, sehr wichtig ist und lieb. Deshalb bin ich hier Predikant. Und unsere Glaubensbekenntnisse sind mir wertvoll. Aber die Botschaft Jesu muss unter dem Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben umgesetzt werden, immer wieder frisch und immer wieder neu. Wo unser Glaube also innerlich tot wäre oder nur ein Fürwahrhalten von Lehrsätzen, wo wir uns an unseren kirchlichen oder christlichen Ämtern oder Aufgaben festhalten ohne Begeisterung, da wäre etwas verkehrt. Da müssten wir umkehren zu Jesus als der Quelle des Lebens. Es scheint mir wichtig, dass wir, jede und jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten, wirklich hier auch auf der Erde im Leben stehen und das Denken unserer Zeitgenossen, der Wissenschaft und Politik wahrnehmen und uns damit von der Warte unseres Glaubens in eine kritische Auseinandersetzung begeben. Wir sind zum Prüfen aufgefordert. Wenn Jesus die Gemeinde auffordert, halte fest, was du hast, meint das auch kein Halten wie bei haltet den Dieb, also keine Unbeweglichkeit. Immer wieder neu müssen wir danach suchen, sein Wort neu zu hören und seinen Geist in unserem Leben zu erfahren. Damit halten wir fest, was wir an ihm haben. So dringt das Evangelium auch in unsere Umwelt. Dann kommt es darauf an, zu Jesus zu stehen und seinen Namen nicht zu verleugnen. Denn wir sind seine Nachfolger, seine geliebten Kinder. Und lasst uns bitte in unserem Reden nicht mehr vorrangig über Kirche sprechen oder dergleichen, wenn es darum geht, Jesus zu bekennen. Die Menschen sollen in Jesus Christus ihren Herrn und Gott erkennen und nicht zuerst für die Kirche gewonnen werden. Nicht Verkirchlichung ist unser Auftrag, sondern wir sollen den Menschen dieser Welt ihren Herrn und Retter Jesus Christus bezeugen. Den Erfolg bzw. die Frucht von Evangelisation schenkt der Herr selbst und stellt seine Nachfolger in seine Gemeinde. Ein solches Zeugnis in Tat und Wort fordert von uns einige Überwindung, nämlich zur Investition unseres ganzen Lebens in die Nachfolge Jesu auch mit vollem Risiko. In der Sprache des Apostels Paulus klingt das folgendermaßen: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Vollkommene, Wohlgefällige und Vollkommene. So werden wir zu Überwindern, wie Jesus sie belohnen will. Positiv erkennt Jesus in der Gemeinde in Philadelphia drittens an, dass sie das Wort vom Harren auf mich bewahrt habe, und zwar auch in der Verfolgung. Wen oder was erwarten wir eigentlich sehnsüchtig? Jesus ist zwar in den letzten 2 Jahrtausenden noch nicht wiedergekommen, aber er sagt, ich komme bald. Und ich möchte das wirklich ernst nehmen. Er wird wiederkommen als Richter, und zwar unerwartet wie der Dieb in der Nacht. Vielleicht auch so unerwartet 1989-90 die deutsche Einheit kam, die ja von vielen Menschen nach 40 Jahren mit 2 deutschen Staaten schon endgültig abgeschrieben war und nur noch von wenigen für möglich gehalten wurde. Und dann geschah das Wunder der Einheit. Deswegen, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Bereiten wir uns auf sein Kommen vor. Jesus sagt, ich komme bald. Mit seinem erneuten Kommen wird das ganze Elend dieser Welt, das auf unserer Gottlosigkeit, unserer Sünde beruht, zu einem Ende kommen. In den Verheißungen an die Gemeinde in Philadelphia, die sind so wunderbar. Aber wir mögen heute vielleicht gar nicht mehr darüber sprechen, weil in früheren Zeiten mit diesen Worten oft eine Jenseitsvertröstung erfolgt ist und für den Fortbestand ungerechter, schlechter Verhältnisse argumentiert wurde. Doch lasst uns diese Verheißung neu entdecken. Bis zu seiner Wiederkunft ist allerdings auch uns Christen keine heile Welt versprochen. Jesus spricht von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Aber er sagt uns Bewahrung zu. Es kommt dabei nicht auf unsere kleine oder große Kraft an, sondern ganz auf unseren Gott. Sollten wir uns nicht danach sehnen, ganz und gar ausschließlich unter seine gnädige Herrschaft zu kommen? Ich werde jetzt die Bilder für die Heilsversprechen, die in dem Sendschreiben enthalten sind, nicht weiter entfalten. Machen Sie das doch vielleicht zu Hause mit Ihrer Bibel selbst. Aber wir dürfen die Vollendung des Heils durch die Wiederkunft Jesu Christi in großer Vorfreude erwarten und hoffen. Das meint Advent. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.